Hallo, herzlich willkommen zum dritten Teil des Podcasts Die wundersame Welt der Kryptowährungen. Im dritten Teil möchte ich zuerst schauen, wer hinter den Kryptowährungen steht, vor allem hinter dem Bitcoin. Der Blick auf Machtmodelle bietet eine alternative Möglichkeit, Kryptowährungen zu beurteilen, auch wenn man die technischen Details vielleicht nicht versteht. Das explizite Versprechen des Bitcoins lautete, dass die neue Währung ohne zentrale Machtinstanzen auskommt. Was ist da dran? Tatsächlich ist es der Fall. Bitcoin ist auf der einen Seite Big Business. Die einzelnen Coins, die zusammengenommen mehr als 1 Billion Euro wert sind, sind alle Privateigentum von Menschen und Unternehmen. Aber technisch gesehen ist der Bitcoin ein digitales Gemeingutprojekt und gehört allen und niemanden, ein bisschen wie Wikipedia. Der technologische Kern ist der Quellcode. Diese Bau- und Arbeitsanleitung der Technologie namens Bitcoin Core legt die Regeln fest. Die Entwicklung dieser Bitcoin-Kerntechnologie liegt in der Hand einer ehrenamtlichen Community. Der Quellcode Bitcoin Core wird auf einer gemeinsam genutzten Plattform namens GitHub entwickelt. Alle, die wollen, können sich auf GitHub ein Profil zulegen und dort über den Quellcode diskutieren und Veränderungen vorschlagen. Anfangs hatte nur Satoshi Nakamoto Zugriff auf den Quellcode. Dann ist die Person oder Gruppe, die den Bitcoin erfunden hat, ausgestiegen und abgetaucht und hat das Zugriffsrecht an eine andere Person übergeben, Gavin Andresen. Und der hat den Kreis erweitert. Aktuell können 5 Leute den Quellcode des Bitcoins bearbeiten und damit die Regeln festlegen. Das sind die sogenannten Maintainer, auf Deutsch BetreuerInnen. Nur diese 5 Leute können entscheiden, welche Codeänderungsvorschläge übernommen werden. Sie können die Arbeitsweise des Bitcoins somit im Kleinen und sogar im Großen verändern. Es gibt beim Bitcoin also eine Art oberstes Machtgremium. Das aktuelle Gremium verwaltet und wählt sich jeweils selbst. Es bestimmt selbst, wer neu hinzukommt. Das Gremium diskutiert die potenziellen Neuzugänge, aber in der Community. Die Maintainer selbst sagen über sich, dass sie keine wirkliche Macht haben, sondern eher sowas wie HausmeisterInnen sind, die auf die Stimmung in der Community hören und Stimmungsbilder umsetzen. Allerdings spielen Leute, die Macht haben, ihre Macht gerne runter. Formal haben die Maintainer tatsächlich Macht. Praktisch ist diese allerdings eingeschränkt. Diese 5 Menschen können auf Dauer nicht gegen die Mehrheit der Community und NutzerInnen entscheiden. Bitcoin ist freie Software und steht unter einer freien Lizenz. Wenn Teile der Community unzufrieden sind, können diese sich entscheiden, die Software zu klonen und unter neuen Namen und neuer Führung weiterzuentwickeln. Die Maintainer wären faktisch entmachtet. Sie hätten quasi ein Königreich ohne Bevölkerung. Aber auch wenn sie keine klassischen Chefinnen sind, sind sie zumindest die Hauptentwicklerinnen. Auf der Seite github.com, auf der der Quellcode entwickelt wird, kann man sich anschauen, von wem welche Beiträge zum Quellcode kommen. Und man sieht, etwa 2/3 aller Codebeiträge stammen von aktuellen oder ehemaligen Maintainern. Das heißt, faktisch steht hinter dem Bitcoin ein Organisationsprinzip, das man Meritokratie nennt. Wer mitmacht, darf mitentscheiden. Das Sagen haben die, die am meisten arbeiten, beziehungsweise im Fall von Bitcoin, diejenigen arbeiten am meisten mit, die das Sagen haben. Dieses Meritokratieprinzip findet man bei vielen digitalen Gemeingutprojekten ähnlich. Insofern ist der Bitcoin tatsächlich ein fast typisches freies Softwareprojekt. Für Leute, die mit der Brille der klassischen Finanzwirtschaft auf dieses Projekt schauen, wirkt das unvorstellbar. Der Bitcoin ist 1-Billion-Euro-Kosmos, viele Menschen und Unternehmen sind damit sehr reich geworden, aber trotzdem steht hinter diesem Finanzkoloss eine selbstorganisierte Community, angeführt von einer kleinen Gruppe von 5 Personen mit technischen Befugnissen. Wie sehen die Machtmodelle bei den anderen Coins aus? Da findet man eine diverse Mischung aus verschiedenen Akteuren, Communities, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen, die übrigens nicht alle lupenrein sind. Der Blockchain als Plattform-Coin Ethereum hat ein ganz anderes Machtmodell als der Bitcoin. Der relevante Akteur ist keine selbstverwaltete Community, sondern eine zentralisierte, gemeinnützige Stiftung in der Schweiz. Die Stiftung Ethereum mit Sitz in der Kleinstadt Zug. Dort geschieht, soweit man weiß, ein Großteil der Entwicklung durch Angestellte der Stiftung. Und die Stiftung sponsert durch Stipendien die Arbeit der Community. Während beim Bitcoin die Gründungsperson oder Gruppe namens Satoshi Nakamoto irgendwann abgetaucht ist, gibt es bei Ethereum eine prominente, mächtige Einzelperson. Vitalik Buterin, der als Hauptgründer und technologisches Mastermind hinter Ethereum gilt. Die Stiftung ist leider nicht sehr transparent in Bezug auf ihre eigenen Strukturen. Sie veröffentlicht auf ihrer Webseite weder ihren vollständigen Finanzbericht noch ihre Satzung. Auf der Webseite ethereum.foundation findet man nur einen Schmalspurbericht mit Stand von April 2022. Aus dem Bericht ergibt sich als interessanteste Information das Vermögen der Organisation und das ist gigantisch. Dort heißt es, dass die Organisation Ende März 2022 auf einem Vermögen in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar saß. Davon etwa 1,3 Milliarden Euro in Ether und den Rest in klassischen Nicht-Krypto-Anlageformen. Auf der Webseite kann man nachlesen, dass es einen dreiköpfigen Vorstand gibt, in dem der Gründer Vitalik Buterin sitzt, den er aber nicht leitet. Und es gibt, wie man im Schweizer Handelsregister nachlesen kann, als oberstes Machtgremium einen vierköpfigen Stiftungsrat, dessen Präsident Buterin ist. Solche Stiftungen mit Sitz in der Kleinstadt Zug in der Schweiz findet man übrigens auch bei anderen Coins. Die Entwicklung von Solana auf Platz 5 der Kryptowährungsrangliste mit einer Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro koordiniert die Solana Foundation in Zug. Gleiches gilt für die Organisation hinter Kryptowährung Nummer 8, die Toncoin Foundation, und für die Cardano Foundation, die hinter Platz 10 des Rankings steht. Manchmal treten die Organisationen in Kombination mit Unternehmen auf. Die Unternehmen halten Markenrechte und verdienen über Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit dem jeweiligen Coin oder der Blockchain Geld und die Stiftung koordiniert die Entwicklung der zugrunde liegenden Technologie. Hinter einigen Kryptowährungen stehen allerdings auch eher zweifelhafte Unternehmen mit Sitz in Steueroasen, bei denen ist nicht immer klar, wer die Kontrolle über die Unternehmen hat und inwiefern die sich an geltende Gesetze der Finanzregulierung halten. Die drittgrößte Kryptowährung ist der Stablecoin Tether USDT mit einer Marktkapitalisierung von etwa 100 Milliarden Euro. Hinter dem Coin steht ein Unternehmen namens Tether Holdings Limited. Das hat auch noch andere Stablecoins im Portfolio, die etwa an den Euro, den mexikanischen Pesos oder an den chinesischen Renminbi gekoppelt sind. Das Unternehmen hinter Tether sitzt auf den britischen Jungferninseln, ein britisches Überseegebiet, bei dem es schwer ist, Finanz- und Eigentumsverhältnisse zu recherchieren. Und das Mutterunternehmen von Tether namens iPhoenix sitzt ebenfalls auf den britischen Jungferninseln und betreibt mit Bitfinex eine der weltweit größten Kryptobörsen. Von der Seriosität des Tether USDT sind nicht alle überzeugt. Die US-Handelsbehörde hatte das Unternehmen hinter dem Stablecoin zu einer Strafzahlung in Höhe von 41 Millionen US-Dollar verurteilt. Sie hatte Zweifel, ob tatsächlich alle Stablecoin-Schuldscheine mit eingezahlten US-Dollars gedeckt waren. Bei den drei größten Kryptowährungen findet man also völlig unterschiedliche Machtmodelle. Eine selbstverwaltete Community beim Bitcoin, eine zentralisiert arbeitende Schweizer Stiftung mit einer mächtigen Einzelperson bei Ethereum und einem Unternehmen mit Sitz auf den britischen Jungferninseln als Hauptakteur beim Tether USDT. Falls Sie sich einmal tiefer in das Universum der Kryptowährungen begeben wollen, auch jenseits des Bitcoins, liefert der Blick auf die Machtmodelle im Hintergrund eine sehr gute Verständnisoption. Die Machtverhältnisse sind nicht immer leicht zu durchdringen, aber sie sind zumindest deutlich einfacher verständlich als die technischen Details der unterschiedlichen Coin-Projekte. Schlussbetrachtung zum Stand der Kryptorevolution. Wie ist der Stand der Kryptorevolution 15 Jahre nach Entstehung der ersten Bitcoins? Laut Marktkapitalisierungsrangliste von CoinMarketCap.com gibt es 10.000 verschiedene Coins. Von denen sind einige ebenfalls milliardenschwer, der Bitcoin ist aber weiterhin mit Abstand der größte und das wird vermutlich auch so bleiben. Schauen wir uns zuerst an, wofür der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen in der Praxis genutzt werden. Diese naheliegende Frage ist nicht leicht zu beantworten. Man stößt auf ein sehr widersprüchliches Phänomen. Auf der einen Seite ist der Gesamtwert des Bitcoins gigantisch. Multipliziert man die Zahl aller kursierenden Coins mit dem Wechselkurs auf Bitcoin-Börsen, ergibt sich eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 1 Billion Euro. Der Bitcoin ist deshalb mehr wert als die 10 größten DAX-Unternehmen zusammengenommen. Ähnlich irrsinnige hohe Werte findet man bei kleineren Coin-Projekten. Bei Ethereum sind es 330 Milliarden Euro, bei Tether immerhin 100 Milliarden Euro. Und insgesamt mehr als 60 Coins kommen auf 1 Milliarde Marktkapitalisierung oder mehr. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie gerechtfertigt die hohen Zahlen sind, und das konnte mir eigentlich auch niemand erklären. Aber andererseits sind solche Marktkapitalisierungen stets eher fiktive mathematische Rechenergebnisse. Das gilt gleichermaßen auch für klassische börsengehandelte Unternehmen. Oder könnten Sie begründen, wieso der Microsoft-Konzern etwa 3 Billionen Euro wert ist, Amazon 2 Billionen und Siemens 140 Milliarden? Auf der einen Seite haben wir also diese fantastischen Marktkapitalisierungen. Auf der anderen Seite findet man kaum Gelegenheit, in der legalen Wirtschaft mit Bitcoins oder gar mit anderen Kryptowährungen einzukaufen. Wenn Sie auf eines der vielen Bitcoin- oder Kryptotreffen gehen, wo sich in jeder größeren Stadt die lokalen Kryptowährungsenthusiastinnen treffen, werden diese Ihnen sicherlich jede Menge Gelegenheiten nennen können. Läden und Online-Shops, in denen man mit Kryptowährung PC-Zubehör oder Pizza kaufen kann, ein Cappuccino oder vielleicht sogar Yogastunden bezahlen kann. Aber das sind alles eher anekdotische Nutzungen, die man findet, wenn man gezielt danach sucht. In fast allen Offline-Läden und auf den großen und mittelgroßen Online-Marktplätzen, also dort, wo die meisten ihr Geld ausgeben, bietet kaum jemand Kryptowährung als Zahlungsmittel an. Noch nicht einmal für Wikipedia kann man in Form von Bitcoin spenden. Wofür werden Kryptowährungen also nun verwendet? Ein wichtiger Use Case ist sicher, dass Kryptowährungen für illegale digitale Geschäfte genutzt werden. Drogenmärkte im Darknet, auf denen man eine große Palette an Rauschmitteln bestellen und sich per Post zuschicken lassen kann, würden ohne Kryptowährung nicht funktionieren. Und auch wenn Hacker in Firmennetzwerke oder öffentliche Verwaltungen eindringen, Daten klauen und sie anschließend verschlüsseln, um Lösegeld zu erpressen, geschieht die Abwicklung der Zahlungen per Kryptowährung. Und sicher haben sich auch die klassischen kriminellen Akteure der organisierten Kriminalität die Vorzüge von Krypto erschlossen, um vergleichsweise anonym an gesetzlichen Schranken vorbei Gelder über den Globus zu bewegen. Viele Menschen sind deshalb so gar nicht davon überzeugt, dass der Bitcoin ein Beitrag für ein besseres Netz oder gar eine bessere Welt ist. KritikerInnen sagen stattdessen gerne, die schöne Freiheit, die der Bitcoin und die vielen anderen Kryptowährungen theoretisch bietet, wird doch vor allem für illegale Geschäfte genutzt. Das stimmt vielleicht. Niemand kann genau quantifizieren, wie das Verhältnis von legalen und illegalen Nutzung ist. Ich halte es aber für sehr wahrscheinlich, dass Coins zumindest im relevanten Maße für illegale Dinge verwendet werden. Das gilt für den Bitcoin und noch sehr viel mehr für die vielen anderen kleineren bis winzig kleinen Kryptowährungen, von denen es so viele gibt, dass Finanzaufsichten nicht hinterherkommen, sie unter die Lupe zu nehmen. Hinter einigen Coins stehen Firmenkonstrukte in Ländern, die als Firmensitze vor allem deshalb beliebt sind, weil man da sehr gut Eigentumsverhältnisse und Zahlungsflüsse verschleiern kann und sich vor Zugriffen von Behörden schützen kann. Das sind alles Entwicklungen, bei denen Satoshi Nakamoto vermutlich sagen würde, dafür habe ich das Ganze nun wirklich nicht erfunden. Man könnte allerdings sagen, dass wenn man eine dezentrale digitale Währung baut, selbst mit den besten Motiven, dass es schlicht eine nicht verhinderbare Folge ist, dass Leute damit dann auch illegale Dinge anstellen. Kryptowährungen sind Dual-Use. Man kann gute, sinnvolle Sachen mit ihnen anstellen, aber auch problematische. Wobei Bitcoiner entgegnen würden, dass es in der klassischen Finanzwelt nicht anders ist. Auch die ganz normalen Währungen und Finanzkanäle werden für illegale Geschäfte und Geldwäsche genutzt. Im kleinen wie im ganz, ganz großen Stil. Und auch dort kann man kaum quantifizieren, wie das Verhältnis von legitim oder zumindest legalen zu illegalen bis hochproblematischen Nutzungen ist. Die Haupttreiber für die hohen Wechselkurse und die hohen Marktkapitalisierungen beim Bitcoin und einigen anderen großen Coins sind vermutlich wohl, dass Kryptowährungen gerne für Geldanlage und noch sehr viel mehr für Spekulation genutzt werden. Der Wert des Bitcoins ist über die Jahre fast verlässlich gestiegen, schwankt aber extrem. Gleiches gilt für andere Coins. Das macht Krypto als Geldanlage interessant, wenn man risikoaffin ist, einen langen Atem und gute Nerven hat und noch sehr viel mehr für Spekulation. Irgendwann sind auch die großen klassischen Finanzakteure eingestiegen und haben große Mengen Bitcoins und anderer Coins gekauft. Der große Anstieg Anfang des Jahres 2024, der dazu geführt hat, dass der Gesamtwert des Bitcoins auf über 1 Billion Euro angewachsen ist, ging klar auf einen solchen Effekt zurück. Das Finanzunternehmen BlackRock, die größte Schattenbank der Welt, hatte einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds angeboten. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Use Cases, illegale Geschäfte und Spekulation. Ich würde mich nicht entscheiden wollen, was eine größere Rolle spielt. Inwiefern hat der Bitcoin sein Ziel erreicht? Es liegt nahe zu sagen, der Hype um Coins, Blockchains und auch NFTs, Smart Contracts oder ICOs hat einige Menschen und Firmen sehr reich gemacht und natürlich andere Menschen Geld gekostet, aber wenig gesellschaftlich nachhaltigen Nutzen gestiftet. Inwiefern sind die gesellschaftspolitischen Ziele von Nakamoto erfüllt worden? Was jetzt Nakamoto genau umtrieb, weiß niemand genau. Es gibt aber zumindest Hinweise darauf, dass der Bitcoin ein Beitrag zu einem neuen, faireren Finanzsystem sein sollte. Erinnern wir uns, der Bitcoin wurde mitten in die globale Finanzkrise hineingeboren, die zwischen 2007 und 2009 viele Menschen und ganze Länder in Armut gestürzt hat. Nakamoto hatte Block 0 des Bitcoins am 2. Januar 2009 mit einer Schlagzeile der britischen Tageszeitung The Times versehen, die sich genau auf die Finanzkrise bezog. Das könnte man als Hinweis darauf sehen, dass der Bitcoin eine Antwort auf dieses Problem sein sollte. Eine dezentrale Kryptowährung als Alternative zum krisenanfälligen, zentralisierten Geldsystem, das die Welt in eine solche Katastrophe geführt hatte. Wenn eine Änderung des Finanzsystems das Ziel Nakamotos war, ist das klar gescheitert. Trotz der Existenz von Kryptowährung als theoretische Alternative ist das Finanzsystem weiterhin stark zentralisiert und es gibt regelmäßig Warnungen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es das nächste Mal im ganz großen Maßstab kollabiert. Und trotzdem bleibt da doch noch ein politischer Aspekt. Das klassische, extrem zentralisierte Geldsystem in digitalen Zeiten lässt sich sehr gut überwachen und zensieren. Bitcoin und Co. bieten einen Ausweg. Es gibt eine gut funktionierende, von Staaten und zentralen Finanzunternehmen unabhängige Digitalwährung, bei der Kontrolle in Form von Überwachung und Zensur nicht völlig unmöglich, aber zumindest deutlich schwieriger ist. Und es gibt nicht nur einen unabhängigen Coin, sondern viele, viele verschiedene. Deshalb gibt es trotz aller Probleme mit den Coins weiterhin eine Gruppe von Leuten, die davon überzeugt sind, dass Krypto eine gute Sache und ein Beitrag für eine bessere Gesellschaft ist. Damit kommt der Podcast Die wundersame Welt der Kryptowährung zum Ende. Ich möchte zum Schluss auf die Frage zurückkommen, die ich ganz am Anfang in den Raum gestellt habe. Sind der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen vor allem etwas Großartiges, etwas Hochgefährliches oder heiße Luft oder vielleicht alles dreist, das würde ich Ihrer Entscheidung überlassen.